Hallo, ihr Lieben, guten Abend allerseits. Heute melde ich mich mit einem Zwischenruf. Ich hatte das große Vergnügen und durfte ein Interview aufzeichnen mit dem aus meiner Sicht ganz großartigen Dr. Hans-Joachim Maatz, Psychotherapeut, Psychiater. Lange hatte eine Klinik, die Diakonische Klinik in Halle geleitet und hat unendlich wertvolle Bücher geschrieben für uns, für die Menschen, die in Deutschland, ob in West oder in Ost geboren wurden, deren Familiengeschichten hier auch verankert sind. Und es sind die Menschen, die heute sich vielfach fragen, jedenfalls die diesen Kanal hier gefunden haben, was ist da draußen los? Was passiert mit unserem Land? Was geschieht mit den Menschen? Was ist das für eine nicht nachvollziehbare Entwicklung? Und wir mittendrin. Dr. Maatz hat ein neues Buch geschrieben und dieses Buch hat es aus meiner Sicht wirklich in sich. Der Titel des Buches lautet Friedensfähigkeit und Kriegslust. Ganz spannend ist, dass Maatz und der Verlag sich nicht einmal einen Untertitel genehmigt haben, sondern dieser Titel Friedensfähigkeit und demgegenüberstehend Kriegslust. Das steht bei uns im Raum und die Frage, wie konnte es dazu kommen? Diese Frage beantwortet er in dem Buch. Und wir haben ein fast einstündiges Interview geführt, das wir sehr wahrscheinlich übermorgen hier einstellen werden, veröffentlichen werden. Und ich möchte mal aus dem Vorwort etwas vorlesen und in den nächsten Tagen immer mal wieder mit euch in dieses aus meiner Sicht somit das wichtigste Buch zu schauen, das wir derzeit lesen können, damit wir verstehen, warum es dazu kommen konnte und dann auch verstehen lernen, wenn es noch weiter kommt. Ja, und vor allem aber, was wir tun können, damit es uns nicht eiskalt erwischt, sondern wir von unserer Seite dagegen steuern können. Und Maatz ist überhaupt nicht spirituell, also über die Dinge, die wir hier immer besprechen, kann ich mit ihm gar nicht reden, denn er ist ein Schulmediziner, der aber Herz und Geist auf dem rechten Fleck hat. Und mit ihm kann man natürlich trefflich über die Entwicklungen in der Kindheit sprechen und die Folgen. Also, Entschuldigung. Seine Motivation für dieses Buch, da lesen wir mal rein. Maatz schreibt, ich bin dieses Jahr 80 geworden und war schon innerlich auf eine abschließende Lebensphase eingestellt. Zufrieden, erfüllt, dankbar, versöhnlich und friedfertig. Aber die erlebte Zuspitzung gesellschaftlicher Destruktivität hat mich noch einmal herausgefordert, öffentlich Stellung zu beziehen, um wenigstens für mich einen möglichen Vorwurf zu entgehen, den ich als Kind an die Eltern gerichtet hatte, warum sie nichts gegen das erkennbare Unheil damals getan haben. Ich weiß natürlich um die mitunter lebensbedrohende Gefahr eines echten Widerstandes. Heute sind die Gefahren eines Protestes in Anführung nur Diffamierung und Existenzgefährdung. Und damit derlei nicht noch schlimmer wird, ist jede mahnende Stimme, die ich auch sein will, eine Pflicht. Maatz führt weiter aus. Mit den schrecklichen Erfahrungen eines Kriegskindes, geboren im hochgiftigen Energiefeld der Schlacht um Stalingrad, belastet mit den Schrecken der Vertreibung aus der sudetendeutschen Heimat und ganz persönlich auch früh traumatisiert durch die reale Not und Verstörung der Eltern, haben sich der Wunsch nach Frieden und die prinzipielle Einstellung »Nie wieder Krieg« fest in meinem Seelenleben verankert. Damit sind auch der spätere Helferberuf und eine grundsätzliche gesellschaftskritische Beobachtung als wesentliche Motivation für mein soziales Leben zu verstehen. Ich erinnere mich noch an meine ratlose Verzweiflung, wie sehr ich an der Sprachlosigkeit der Erwachsenen damals gelitten hatte. Auf meine drängenden Fragen habe ich keine Antworten bekommen. Wie kann es gelingen, ein ganzes Volk mehr oder weniger von einer Kriegsnotwendigkeit zu überzeugen, sodass viele sogar mit Begeisterung und Stolz in den Krieg ziehen? Wie konnte es sein, dass eine sich zivilisiert nennende Nation das Verbrechen des Holocaust zuließ? Ja, ihm durch duldendes Stillschweigen offenbar mehrheitlich passiv zustimmte. Von ganz normalen Männern, die Täter wurden, schrieb später der Historiker Christopher Browning. Als Jugendlicher entsetzte mich allein schon das Wissen, dass Menschen überhaupt eine aktive Beteiligung an diesen Quälen und Morden möglich war. Wie kam das? Fragt Marz weiter. Es gab keine verstehbaren Erklärungen. Damals hatte ich das erste Mal den Gedanken, hier könne es sich nur um eine kollektive Erkrankung handeln, für die aber eine Exkulpation nicht in Frage komme, weil keine Geisteskrankheit im psychiatrischen Sinne vorlag, sondern eine massenpsychologische Verstörung und Verwirrung bei propagandistischer Manipulation. In konfrontativen Gesprächen habe ich dann oft die entschuldigende Aussage gehört, das haben wir doch nicht gewusst. Auch wenn damals im Vergleich zu heute die Informationsmöglichkeiten wesentlich geringer waren, erwarte ich von jedem Menschen bei Hinweis oder Verdacht auf Falsches und Böses nach Erklärungen und Antworten zu forschen. Offensichtlich aber haben sich sehr viele solchen Fragen und den drohenden, furchtbaren Antworten entzogen, weil sie selbst irgendwie Beteiligte an der destruktiven Normopathie waren. Mitwirkende an einer pathologischen Gesellschaftsentwicklung, in der das Gestörte, das Falsche für normal gehalten wird, weil die Gesellschaft von einer Mehrheit aus frühkindlich Gestörten ausgestaltet wird. Hans-Joachim Marz berichtet weiter. Im Arztberuf sah ich schließlich eine wesentliche Chance für ganzheitliche Erkenntnisse. Doch im Studium erlebte ich die Medizin biologistisch-naturwissenschaftlich, praktisch auch normopathisch eingeengt. Um eine systemische Realität erfassen und verstehen zu lernen, blieb als Fachdisziplin nur die Psychiatrie, Psychotherapie, Psychoanalyse. Sie bot sich als eine ganzheitliche biopsychosozio-spirituelle Wissenschaft an. Ich habe bald verstanden, dass diese Wahl viel von meinem Wunsch nach Selbsterkenntnis und dem Bemühen um Selbstheilung realisierte. Darin steckt ein Impuls, der bis heute fortbesteht: Selbstreflexion als Basis für die therapeutische Arbeit, für die Gestaltung des privaten Lebens und für das Verständnis psychosozialer Verhältnisse. Die Erwachsenen meines frühen Lebens, die Eltern, Verwandten, Lehrer, Experten, waren zu sehr kriegsverstört, als dass sie mich gut ins Leben hätten führen können. Ich wollte durch viel Lesen, durch Studium und Beruf verstehen lernen, welche gesellschaftlichen Verhältnisse Menschen krank machen können und schließlich in den Krieg führen. Und ebenso andersherum, wie psychosozial entfremdete Menschen eine kranke Gesellschaft, also die Normopathie, ausgestalten. Seit der Erkenntnis menschlicher Abwehrleistungen gegenüber belastenden Wahrheiten. Sie haben eine Schutzfunktion und bergen zugleich eine Erkrankungsgefahr. War mir auch eins klar geworden. Man wird von niemandem gut und wahrheitsgemäß aufgeklärt. Weder von Eltern und Lehrern, noch von Experten, Politikern oder den Medien. Sondern man muss sich immer selbst aktiv informieren und ewig auf der Suche nach Annäherungen an die Wahrheit und Realität bleiben. Es kann in Zeiten unendlicher Informationsmöglichkeiten heute keine Entschuldigung mehr geben, man habe von einer gefährlichen gesellschaftlichen Fehlentwicklung nichts gewusst. Dr. Marz, der uns hier sehr große Hilfen an die Hand gibt, führt weiter aus in seinem Vorwort. Ich gebe zu, dass Fülle und Vielfalt der Informationen es schwer machen, sich gut zurechtzufinden. Auf jeden Fall aber wird man in einer Normopathie den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten am wenigsten vertrauen können, weil die normopathische Verfassung einer Gesellschaft nun einmal darin besteht, dass sich die Bevölkerungsmehrheit an eine Fehlentwicklung anpasst, ohne deren soziopathischen Charakter zu erkennen und sich daran zu stören. Die Mehrheit ist Gefangene einer Krankheit des großen Ganzen. Und diese Krankheit hat den medialen Mainstream erfasst und wird von ihm reproduziert. Dann ist auch die Gefahr der Manipulation durch staatliche Beeinflussung am größten. Vor allem durch die Besetzung von Führungspositionen durch politisch opportunes Personal. Durch gezielte Förderung oder Verhinderung, durch Empfehlungen, Anweisungen und Kontrolle. Und wenn eine Mehrheit sich dann nicht umfassend informiert, bleibt sie gefangen. Und es wächst die Gefahr, dass sogar aus formal demokratischen Strukturen normopathische Verhältnisse erwachsen. Um dabei nicht vom bequemen, gedankenlosen Mitläufer zum schuldigen Mittäter zu werden, ist Information, Achtung, eine Hohlpflicht, der zurzeit noch jeder leicht nachkommen kann. Kurzer Einschub von mir, wir wissen, dass sich das gerade ändert und die Informationsflut gestoppt wird an vielen öffentlichen Stellen, sozialen Medien und so weiter. Durch Kontrolle. Marz schreibt weiter. Dabei gibt es aus meiner Erfahrung eine einfache Empfehlung. Wenn man wissen will, welche politischen Einseitigkeiten oder Lügen verbreitet werden oder welche heimlichen Ziele verborgen bleiben sollen, muss man sich an den Andersdenkenden, den Verfolgten, Denunzierten und Diffamierten orientieren. Die sogenannten Verschwörungstheoretiker vertreten meistens eine Teilwahrheit, welche die Mächtigen und Mainstream-Mitläufer verleugnen. In der Folge meiner Frühtraumatisierung hatte ich einen unbeirrbaren Friedenswunsch als wesentliches Lebensziel entwickelt. Eine sinnstiftende Aufgabe. Und die schmerzliche Energie meines Gefühlstaus war eine wesentliche Überlebenshilfe, eine pazifile Kraft gegen das bellifile soziale Umfeld entwickeln zu können. Mit den Wortschöpfungen pazifil und bellifil bezeichne ich die Neigung zu friedfertigen bzw. feindseligen, kriegerischen Einstellungen. Die DDR-Verhältnisse drängten mich, das verhängnisvolle Zusammenspiel zu verstehen, das durch eine schwer traumatisierte politische Führung mit der Masse der Mitläufer entsteht, wenn die Kinder familiär, schulisch und politisch-ideologisch für die kranken Machtverhältnisse zugerichtet werden. Dabei war das Trauma einer zu frühen Mutter-Kind-Trennung ein wesentlich pathogener Faktor. Mir wurde erkennbar, dass die Pathologie einer Gesellschaft in den Kinderstuben erzeugt wird. Mit meiner tief verinnerlichten Überlebensformel »Nie wieder Krieg« wurden das Erkennen und Erforschen belliviler Tendenzen im persönlichen, familiären, sozialen und gesellschaftlichen Leben eine permanente Herausforderung. Dabei wuchs die erschreckende Erkenntnis, dass normopathische Gesellschaften in ihrem Überbau sehr unterschiedlich sein können, aber die psychodynamischen Grundlagen einer bellifilen Destruktivität überall die gleichen, nicht dieselben sind. So bescherte mir meine Lebenszeit Fühlung mit drei deutschen Normopathien: Nationalsozialismus, DDR-Sozialismus, Finanzkapitalismus. Deren Verbrechen sind nach Art und Ausmaß sehr unterschiedlich und nie in einen Topf zu werfen. Aber in den psychodynamischen Grundlagen fehlender oder behinderter Friedensfähigkeit und verborgener bis offener Kriegslust sind sie durchaus vergleichbar. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis verstehe ich das heute sehr auffällige Bemühen, solche das Verstehen fördernde Vergleiche unter Strafe stellen zu wollen, weil die dabei benannte Destruktivität bitterste Realität ist, aber nicht wahr sein soll, denn das zugrunde liegende menschliche Fehlverhalten betrifft sehr viele Menschen. Vor allem auch, wenn frühe Entfremdung mit narzisstischen Störungsfolgen an die Macht führt und von dort breite zerstörerische Kreise zieht. Ich habe in meiner therapeutischen Arbeit viel über die Folgen von Frühtraumatisierung und Narzissmus verstehen gelernt und lernen müssen. Und da es über diese verhängnisvollen Zusammenhänge keine größere und öffentliche Diskussion gibt, kann ich mit meinem gesammelten Erfahrungswissen dazu nicht schweigen. Mit der DDR-Sozialisation haben heute viele Ostdeutsche, vielen Westdeutschen etwas Wesentliches voraus. Sie erkennen leichter politische Lügen. Sie haben lernen müssen, dass man den öffentlichen Medien nicht vertrauen kann. Sie kennen die Tricks einer ideologisch moralisierenden Manipulation und Indoktrination. Viele haben darum gekämpft, ihre menschliche Würde zu bewahren, indem sie eine Denunziation für die Stasi verweigert haben. Mir haben diese Erfahrungen sehr geholfen, die gesellschaftlichen Bedingungen für Friedensfähigkeit oder Kriegslust immer besser zu begreifen. Das falsche Demokratiespiel Ost war mit der Wende vollends und zu Recht entlarvt. Dagegen blieb das Demokratiespiel West noch einige Jahre erfolgreich getarnt, vor allem durch den größeren materiellen Wohlstand und eine größere äußere Freizügigkeit des Lebens. Beides wirkte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wie eine Droge gegen die Erkenntnis der schuldhaften Beteiligung an der besiegten alten Normopathie und verschleierte die Gefahr des Entstehens einer neuen Gesellschaftspathologie. Eine solche Gefahr konnte man sehr leicht auf den Osten projizieren. Als sich nach Öffnung der Mauer revolutionärer Ruf »Wir sind das Volk« zu »Wir sind ein Volk« wandelte, zeichnete sich bereits die Tendenz ab, dass auch vielen Ostdeutschen die Flucht in die Drogenwelt des Westens leichter und angenehmer sein würde, als sich mit eigener Schuld an den DDR-Verhältnissen auseinanderzusetzen. Ja, ihr Lieben, Marz beschreibt hier diese Zeit nach der Wende. Er stellt vieles in einen Zusammenhang, damit wir die Dinge erklären und vor allem erkennen können. Und er spricht über eine Notwendigkeit der Kommunikation, der offenen Kommunikation, der politisch, der medial gewollten Kommunikation. Die letzten Worte in dieser Vorwort-Textsammlung lautet folgendermaßen: Bevor ich von dieser Welt gehe, muss ich noch einmal meine Stimme erheben. Selbst wenn es nur ein Zeichen meines Ringens um Würde und meines lebenslangen Engagements für ein Leben in Liebe und Frieden wird, ohne dass es jemand wissen und verstehen möchte. Und auch wenn Totschweigen oder Hetze unter den allfälligen Reaktionen zu erwarten sind, so möchte ich doch mein gereiftes Wissen wenigstens als Vermächtnis hinterlassen. Es gibt die Chance auf ein Nie-Wieder-Krieg, wie es auch die Gefahren einer ganz individuellen wie kollektiven Kriegslust gibt. Wir sollten die Ursachen kennen.